Herzlich willkommen in der Osterkirche. Mit unserer detailreichen, von der Kirchgemeinde gestalteten Ausstellung können Sie für eine Weile den Alltag und die ruhelose Welt draußen vor den Kirchentüren lassen. Nehmen Sie sich Zeit und tauchen Sie ein. Lassen Sie die Stationen auf sich wirken. Setzen Sie sich, wenn Sie mögen, gern in unsere Kirche. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise. Eine Reise nach Jerusalem durch die Geschichte der Passion und der Auferstehung Jesu und auf eine Reise zu sich selbst. Was bedeutet die Ostergeschichte jetzt und heute für mich?
Einzug nach Jerusalem. Jesus kommt nach Jerusalem, wie so viele Juden, die das Pescha-Fest feiern und im Tempel beten wollen. Er könnte leicht in der Masse untergehen, die durch die Tore der dicken Mauern in die Stadt strömt. Und doch ist an ihm etwas Besonderes, das die Menschen schauen und fragen lässt. Seine Jünger leihen einen Esel aus, auf dem er reiten kann. So kommt er durch das Stadttor. Es spricht sich herum, dass er das ist, dieser Jesus von Nazareth, der Menschen heilt und von Gott erzählt, der so ganz anders redet als alle anderen. Mit ihm wird alles anders, so hoffen die Leute und begrüßen ihn jubelnd und enthusiastisch. Heute würde man vielleicht einen roten Teppich ausrollen. Damals haben die Leute Palmzweige und sogar ihre Kleider auf die Straße gelegt. Sie jubeln: Hosianna, hoch der Sohn Davids! Sie erwarten von Jesus nicht weniger als eine neue Zeit, einen neuen König, das Reich Gottes, dass alles besser wird, wenn sie auch nicht wissen, wer er eigentlich ist und was kommen wird. Schon bald wird sich alles ändern, aber total anders, als die große Mehrheit der Menge, die Jesus so empfängt, es sich vorgestellt hätte. Was erwarten Sie von Gott? Würden Sie ihm einen roten Teppich ausrollen? Oder glauben Sie gar nicht, dass er Einfluss auf Ihr Leben hat? Wer oder was findet Eingang in Ihr Leben? Und wie hat es Sie geprägt?
Das letzte Abendmahl. Zum Pessachfest, zu dem Jesus und seine Jünger gekommen sind, gehört ein großes Abendessen. An diesem Fest wird daran erinnert, dass Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Bis auf den heutigen Tag wird es im Judentum gefeiert. Jesus feiert also mit seinen Freunden, isst und trinkt und weiß schon, dass jemand von ihnen, seinen engsten Vertrauten, ihn ausliefern wird. Der Verräter sitzt mit am Tisch. Jesus weiß Bescheid. Es ist ihm klar, dass die, die ihn umbringen wollen, bald am Ziel sein werden. Er spricht ein Dankgebet über das Brot und den Wein und lässt beides reihum gehen. Dieses Ritual des Pessachfestes deutet er letztlich auf seine Person hin und sagt: Tut das immer wieder, wenn ihr zusammen seid. Teilt Brot und Wein miteinander und erinnert euch daran: Ihr gehört zu mir, ich bin bei euch. Das Brot steht für meinen Körper, der Wein für mein Blut, weil ich für euch sterben werde. So ist das Abendmahl entstanden, ein heiliges Ritual, das bis heute bei allen Christen gefeiert wird. Auch hier in dieser Kirche stiftet es Gemeinschaft seit dem ersten Mahl, das Jesus selbst gefeiert hat. Es mag dabei in den verschiedenen christlichen Kirchen auf der Welt Unterschiede geben, aber das Grundlegende ist bei allen gleich. So schafft das Abendmahl eine Verbindung von Milliarden Menschen durch alle Zeiten und letztlich mit Christus selbst. Diese Gemeinschaft kann man durch Brot und Wein sogar sehen und schmecken. Was bedeutet Ihnen Gemeinschaft? Mit wem fühlen Sie sich verbunden und wodurch? Vermissen Sie gerade jemanden?
Musik Der Garten Gethsemane. Nach dem Essen, es ist spät geworden, geht Jesus mit den Jüngern in einen Park vor die Stadt. Dort ist es kühler und ruhiger als in den engen Gassen der Stadt. Der Verräter ist auf dem Weg. Bald ist sein Schicksal unausweichlich. Jesus hat Angst vor der Folter, vor dem Tod. Statt zu fliehen, betet er zu Gott, dass dieser ihm das Schicksal erspart oder, wenn es unbedingt sein muss, ihm die Kraft gibt, es zu ertragen. Gerne hätte er Beistand, aber seine Jünger sind müde und schlafen ein. Er ist also allein mit seiner Angst, allein mit Gott und deshalb nicht verlassen. Womöglich kennen Sie das, Mutterseelen allein zu sein. Nicht unbedingt, weil es niemanden gäbe, sondern weil die, auf die man sonst bauen kann, Freunde oder Familie, gerade nicht da sein können, aus welchen Gründen auch immer. Wohin mit den Sorgen? Wohin mit der Angst? Gott wird letztlich nicht eingreifen. Jesus wird rein gar nichts erspart bleiben. Und doch bekommt er durch sein Gebet die Kraft, dem aufrecht zu begegnen. Denn es wird nicht lange dauern, bis die Soldaten des römischen Statthalters eintreffen.
Die Gefangennahme Jesu. Da sind sie schon, die Soldaten, mit Fackeln, Schwertern und Spießen. Als würden sie ein ganzes Heer bekämpfen und nicht einen einzelnen unbewaffneten Mann verhaften wollen. Vorneweg Judas, der Jesus verraten wird. Ausgerechnet mit einer brüderlichen Umarmung und einem Kuss. Daran erkennen sie ihn und ergreifen ihn. Einer der Jünger versucht noch, Jesus zu verteidigen, fuchtelt mit einem Schwert herum und trifft das Ohr eines Soldaten. Lass das, sagt Jesus, keine Gewalt. So nehmen sie ihn fest und zerren ihn in Richtung des Palastes des Statthalters. Seine Freunde machen sich in der Dunkelheit völlig panisch aus dem Staub. Es scheint nicht aussichtslos, es ist aussichtslos. Jesus hat keine Chance mehr. Da sein Tod beschlossene Sache ist, wird er keinen fairen Prozess bekommen. Schon jetzt ist er nicht mehr zu retten. Noch dazu hat ihn einer seiner besten Freunde verraten. Jesu Tapferkeit gibt der Szene fast etwas Ironisches. Da muss eine ganze Kohorte schwer Bewaffneter auflaufen, um einen einzigen wehrlosen Mann festzunehmen, der noch dazu ausruft, keinen Widerstand zu leisten. Da muss extra jemand bestochen werden, um ihn nachts zu verraten, der er deutlich sichtbar im Tempel mitten in der Stadt laut, deutlich und unverkennbar aufgetreten ist. Was für ein starker Schild muss Gottvertrauen sein, dass sich Jesu Feinde genötigt sehen, solche Geschütze aufzufahren.
Die Verleugnung des Petrus. Einer von Jesu Jüngern ist doch hinterhergeschlichen und will wissen, was mit ihm passiert. Petrus, der Fischer, der großspurig getönt hat, ich werde immer bei dir bleiben. Nun drückt er sich im Hof des Palastes herum, in dem Jesus verhört wird. Er sieht ihn von Weitem gefesselt stehen. Da der Morgen kalt ist, tritt Petrus ans Feuer, an dem die Soldaten und das Personal sitzen. Und plötzlich zeigt jemand mit dem Finger auf ihn. »Hey, du gehörst doch zu dem, oder?« »Nein«, sagt Petrus reflexartig. »Kenn ich nicht.« Noch zweimal fragt ihn jemand. »Er sei doch bei diesem Jesus gewesen.« Noch zweimal lügt er und beteuert, nichts mit diesem Jesus zu tun zu haben. Ihn nicht zu kennen. Wer sei das überhaupt? Dann dreht Jesus sich um. Er hat alles gehört. Und da es Morgen wird, beginnt in einem Hof ein Hahn zu krähen. So hat Jesus es Petrus vorhergesagt. Bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, mich nicht zu kennen. Und so ist es gekommen. Petrus geht weinend davon. Petrus, der Feigling? Was, wenn er sich zu Jesus bekannt und gesagt hätte, ja, den kenne ich, ich bin sein Freund, ich gehöre zu ihm. Nun, was dann passieren kann, das erleben jeden Tag Millionen Christen weltweit, die ausgegrenzt, benachteiligt, drangsaliert, gefoltert und ermordet werden. Es scheint unvorstellbar, wenn man in einem Land mit Religionsfreiheit lebt. Das Christentum ist die Religion, deren Mitglieder zahlenmäßig weltweit am meisten verfolgt werden. Heute. In diesem Moment.
Jesus vor Pilatus. Da steht er, dieser Jesus aus Nazareth, ein einfacher Mann, schon geschlagen und arg mitgenommen, vor Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter. Der weiß nicht so recht, was er mit ihm anfangen soll, an jüdischen Sitten hat er kein Interesse. Dieser Mann, der sich zu keiner Anschuldigung äußert, wie sollte er ihm gefährlich werden? Die obersten Priester beschuldigen ihn der Gotteslästerung, das ist nicht sein Problem. Erst als sie sagen, dass Jesus sich als König ausgegeben habe, muss er handeln. Außerdem will er keinen Ärger mit diesen mächtigen Männern, sondern Ruhe in seiner Provinz. Ständig kann hier ein Aufstand losbrechen. Pilatus merkt, dass die Anschuldigungen erfunden sind. Aber was ist schon einer mehr, den er zum Tode verurteilt? Das tut er nicht zum ersten Mal. Warum auch muss dieser Zimmermann aus Nazareth so viel Aufsehen erregen? Um sich aus der Affäre zu ziehen, lässt Pilatus die Anwesenden wählen. Jesus oder den Mörder Barabbas. Für einen von beiden wird er das Todesurteil vollstrecken. Die Obersten des Volkes, heute wären sie vielleicht Influencer, sie haben ihre Wahl getroffen und hetzen die Anwesenden auf. Sie wollen, dass Jesus gekreuzigt wird. Demonstrativ wäscht sich Pilatus vor allen die Hände, um zu zeigen, ich habe nichts damit zu tun. Dann lässt er Jesus foltern und zur Kreuzigung abführen. Die Soldaten setzen ihm einen Kranz aus Dornen auf, verhöhnen ihn als König und schlagen ihn. Jesus bleibt still. Er lässt sich nicht zum Opfer machen, das um Gnade bittet. Er beschuldigt niemanden. Er droht nicht mit Rache. Er steht für sich. Wie werden Menschen zu Tätern? Wie zu Opfern? Können sich diese Rollen vertauschen? Können Opfer Täter werden? Und Täter gleichzeitig Opfer sein? Und zementiert diese Festlegung nicht auch die Gewalt der einen und die Ohnmacht der anderen?
Die Kreuzigung. Vor der Stadt, für jedermann sichtbar, um ein Exempel zu statuieren, kreuzigen die Römer ihre Gefangenen. Auch Jesus muss den Querbalken seines Kreuzes dorthin tragen. Blutend und schwach schleppt er sich voran, umgeben von Soldaten und Schaulustigen. Einer, Simon aus Kyrene, wird ihm sein Kreuz wenigstens eine Zeit lang abnehmen. Auf dem Hügel Golgatha werden Jesus von Nazareth und zwei andere Männer schließlich ans Kreuz genagelt. Nackt, der Sonne und dem Wetter ausgesetzt, halb verdurstet, geschunden und blutend an Nägeln aufgehängt, ist dieser Tod ein langsamer und qualvoller. Die Soldaten würfeln um die Habseligkeiten der Verurteilten, auch um Jesu neuen Mantel. Gaffer stehen herum. Auch einige Frauen, unter ihnen Jesu Mutter Maria, stehen da, fast ohnmächtig vor Schmerz. Jesus hat keine Kraft mehr. »Warum hast du mich verlassen?« schreit er Gott entgegen und stirbt. Warum ist ausgerechnet das Kreuz, dieses grausame Hinrichtungsinstrument, Symbol der Christen? Wie ist es möglich, dass diese Lebensgeschichte, die am Karfreitag mit Schmerz und Tod endet, zum Symbol von Hoffnung geworden ist? In diesem Moment, am Karfreitag mit Jesu Tod, scheint das unmöglich. Aber schon Jesus selbst hat zu seinen Jüngern gesagt, dabei wird es nicht bleiben.
Grablegung. Da am jüdischen Ruhetag, dem Sabbat, keine Toten beerdigt werden können, dürfen Jesu Freunde seinen Leichnam noch am selben Tag abnehmen. Sie wickeln ihnen Leinentücher, wie es Brauch ist, und legen ihnen ein Felsengrab, das Josef von Arimathea gehört und neu angelegt worden ist. Aus Angst, dass es Gerüchte gegen könnte, veranlassen Jesu Ankläger, dass das Grab mit einem Stein verschlossen, versiegelt und bewacht wird. Aus, vorbei. War's das? Der Sohn Gottes? Er ist gestorben wie jeder Mensch und nun ist alles vorbei? Es scheint so. Was sollte schon anderes sein bei diesen Menschen als bei anderen? Und doch hält es der Statthalter Pilatus schließlich für angebracht, das Grab weitreichend zu sichern, sogar mit Wachschutz. Als wäre doch noch etwas zu erwarten.
Der Ostermorgen und die Auferstehung. Am Sonntag, dem ersten Tag in der Woche nach jüdischer Zählung, kommen einige Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, zum Grab. Es war keine Zeit mehr, den Leichnam einzubalsamieren, das wollen sie nun nachholen. Wie sie das Grab öffnen sollen, ob die Wache sie gleich wieder wegschickt, wissen sie nicht, aber einen Versuch ist es wert. Umso erschrockener sind sie, als sie das Grab unbewacht finden, offen und leer. Ein Engel sitzt darin und sagt ihnen, dass Jesus auferstanden sei von den Toten, dass sie gehen und das seinen anderen Jüngern weitersagen sollen. Die Frauen sind sprachlos, verängstigt, sie wissen nicht aus noch ein und fliehen schließlich. Von dem zu erzählen, was sie erlebt haben, trauen sie sich nicht. Jesus ist auferstanden von den Toten. Wie ist das möglich? Die Antwort ist kurz. Für Gott ist alles möglich. Und wie lässt sich das beweisen, beschreiben, nachvollziehen? Gar nicht. Letztlich kann man es nur glauben. Denn dass es das gibt, dass der Tod nicht das Ende ist, das verändert alles, die Sicht auf die Welt und auch das ganze Leben. Es ist nicht vorbei. Nach dem Tod kommt neues Leben. Und Jesus, der es als erster gezeigt hat, dass das möglich ist, hat das allen Menschen versprochen, die an ihn glauben. So wird das Kreuz von einem Symbol des Schmerzes zu dem der Hoffnung. Es gibt nicht nur das, was wir sehen, begründen und begreifen können. Das Ende ist keines, sondern ein neuer Anfang. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat selbst ein menschliches Leben geführt, ist einen menschlichen Tod gestorben und dann auferstanden nach 3 Tagen. Und er hat gesagt, ihr auch. Durch mich werdet ihr auferstehen vom Tod, es gibt keinen Grund mehr, ihn zu fürchten. Was für ein Leben, in dem es diese Hoffnung gibt. Christus ist auferstanden. Halleluja. Thank you.